Am Anfang dieses Gottesdienstes, da hast du schon große Fragen aufgeworfen, die für mich auch so ein bisschen, ja schon für vor einem Jahr das Thema, wo ist Gott, wenn die Welt zusammenstürzt, nochmal ganz neu so in mein Leben gebracht hat. Und ich hätte gern ein paar Antworten auf diese Frage. Ich finde, die steht manchmal wie so ein riesengroßer, blutiger Elefant inmitten dieser Welt. Und Blick auf den Krieg, mit Blick auf das Erdbeben in der Türkei, in Syrien, denke ich so, mein Gott, wo bist du, wenn solche Dinge passieren? Ich muss eure Erwartungen ein bisschen dämpfen, weil, wie gesagt, ich hätte gern ein paar Antworten. Und alles, was ich heute dazu auch sagen kann, dass, solange ich mir dann darüber auch schon Gedanken mache, es bleiben so Gedankenimpulse, Fetzen. Im besten Fall, denn ich finde, es ist harter Stoff, mit dem ich nicht so richtig fertig werde. Wo ich mich nur so vorsichtig reintaste, weil ich weiß oder ahne, dass in dem Thema Abgründe lauern, deren Tiefe ich nicht so ermessen kann. Ich springe wieder zum Ausgangspunkt der Frage, hat vor einem Jahr begonnen. Wir hatten jetzt einen Jahrestag, ein Jahr Krieg in der Ukraine. Russen und Ukrainer werden dort massakriert, massenhaft, sinnlos. Wegen einem kleinen, machthungrigen Mann. Ich stelle immer irritiert fest, dass das oft solche, diese Imperatortypen, die die Welt erobern wollen, das sind oftmals so kleine Männer. Gibt mir um zu denken. Was ist da los mit denen? Und warum schreitet Gott nicht ein, wenn kleine Männer größer sein wollen, als sie sind? Kann er nicht? Oder will er nicht? Und das ist eine sehr alte Frage. Bei den alten Griechen, da gab es einen Philosophen, der heißt Epikur, abgefahrener Typ, und der hat sich die gleiche Frage gestellt und hat das Problem folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Wenn Gott die Übel beseitigen will, es aber nicht kann, dann ist es ein ohnmächtiger Gott. Wenn er es aber kann, aber nicht will, das ist es ein böser Gott. Wenn er es weder will noch kann, ist er zugleich ohnmächtig und böse. Das wäre der Worst Case für unsere Welt. Wenn er die Übel aber beseitigen will und zugleich kann, warum tut er es dann nicht? Ich glaube, für uns Christen ist die Frage besonders herausfordernd. Schließlich ist eine zentrale Aussage unseres Glaubens, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Mehr noch, Gott ist die Liebe. So steht es im ersten Johannesbrief. Und die Behauptung macht es doch ziemlich schwer, Gott noch als Ursache für Leid und für das Böse in der Welt zu denken. An einen Gott zu glauben, der zwar lieb, aber ohnmächtig ist wiederum, wäre doch ebenso schwierig. Was bringt mir ein Gott, der nicht helfen kann? Das wäre so ähnlich schwierig wie der Glaube an einen Gott, dem der Mensch letztlich ziemlich egal ist. Also wie kann ich da weiterdenken? Und da haben schon sehr viele kluge oder klügere Köpfe als ich drüber nachgedacht und starke Überlegungen dazu entwickelt. Und ich will die heute nicht alle hier wiederkauen. Das überfordert. Also man könnte drüber reden, was auch der gute Martin Luther dazu gesagt hat, über den verborgenen Gott und den offenbarten Gott. Oder was im Hiob-Buch dazu steht, ist lesenswert. Gottfried Wilhelm Leibniz hat den Begriff Theodizee, also die Frage Rechtfertigung Gottes, geprägt und hat diesen Satz geprägt, dass wir haben die beste aller möglichen Welten. Hat da kluge Gedanken dazu entwickelt. Stattdessen will ich aber zu einem springen, der für mich diese ganze Problematik in die Spitze treibt. Und das ist nämlich Hans Jonas, ein jüdischer Denker. Der hat sich die Frage nach Gott im Angesicht des Holocausts gestellt. Er hat gesagt, wie können wir denn, nachdem Gott zugelassen hat, dass sein Volk Israel so massakriert wird, dass 6 Millionen Juden sterben, neben Sinti und Roma und vielen weiteren Menschen, wie kann man jetzt noch über Gott reden? Und Hans Jonas sagt, ich kann für mich die Allmacht Gottes nicht aufrechterhalten. Prinzipiell mag Gott allmächtig sein, aber er muss das doch mindestens zeitweise aufgegeben haben, allmächtig zu sein. Sonst hätte er das verhindert. Er konnte es nicht verhindern, weil er Teil dieser Welt geworden ist und das Leid genauso erlebt wie wir. Er hat sich völlig aller Macht entledigt. Und vielleicht wird er irgendwann wieder allmächtig sein, aber momentan ist er es offensichtlich nicht. Dieser Gedanke hat mich wiederum zu einem anderen Juden geführt, nämlich Elie Wiesel. Und auf Elie Wiesel geht der Titel heute zurück, der tatsächlich verstörend ist. Gott am Galgen. Das Friedensnobelpreisträger und Überlebender des Holocaust, Elie Wiesel. Und der berichtet in einem seiner Bücher davon, wie die SS zwei jüdische Männer und einen jüdischen Jungen erhängen lässt im KZ. Und dafür die gesamte Lagermannschaft zusammenkommen lässt, müssen antreten und alle zugucken. Und die zwei Männer, die sterben rasch, Genickbruch, tot. Der Junge ist dafür zu leicht. Und das dauert über eine halbe Stunde. So lange zappelt er da vorne und stirbt. Und in diesen Todeskampf hinein fragt jemand hinter ihm, wo ist Gott? Wo ist Gott in diesem Moment? Und Elie Wiesel berichtet, dass in ihm eine Stimme erklingt, die sagt, der hängt hier, dort vorne am Galgen. Dorothee Sölle, eine evangelische Theologin, sagt, Gott hat keine anderen Hände als unsere. Er hat seine Macht aufgegeben. Der stirbt. Und so sind wir als Christen, als Menschen mehr denn je gefordert, Gottes Reich zu dienen. Als Heiliger Geist wird uns Gott seine Kraft zufließen lassen, sagt Dorothee Sölle. Aber wir müssen schon mitmachen. Er hat keine anderen Hände als unsere. Und Gott lässt uns offensichtlich Handlungsfreiheit. Es sind keine Bioroboter, die von Gott gesteuert werden. Wir haben die Wahl zum Guten wie zum Schlechten. Und Gott vertraut die Welt uns Menschen an. Gott vertraut uns. In der Konsequenz, dass Menschen einander auch Furchtbares antun können. Das ist eine Bewegung, die ich auch in der Bibel aufspüren kann, die sich auch innerhalb der Bibel verstärkt. Also ich springe mal ganz an den Anfang, Adam und Eva, so, ne, Garten Eden, alles ist noch in Ordnung. Halleluja. Wie ein Vater, wie eine Mutter muss doch Gott Adam und Eva nachblicken, wie sie aus dem Garten Eden verschwinden. Er hat sie geschaffen, aber mittlerweile haben sie vom Baum der Erkenntnis gegessen. Sie sind erwachsen geworden und Gott erkennt die Konsequenzen an. Die Menschen treten aus dem behüteten Garten Eden in ein selbstbestimmtes Leben. Um Freude und Glück ermessen zu können, werden sie auch Unglück und Leid erfahren müssen. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Und Gott zwingt sich offenbar zur Distanz, damit die Menschen ihre Fehler machen können. Und er wird nicht mehr auf Schritt und Tritt da sein. Nur so können sie ihren Weg finden. eine andere Szene aus einer anderen Geschichte. Gott sieht die wenigen überlebenden Menschen aus der Arche des Noah treten. Er sieht, wie sie für ihre Errettung danken und spürt die Liebe in sich und wie es ihn reut. Gott bereut es, dass er im Zorn tatsächlich all seine Geschöpfe vernichten wollte, was sie auch noch so Furchtbares anrichten werden, sagt er sich. Nie wieder will ich die Menschheit so ganz und gar verdammen. Ich will auf die Strafe verzichten. Viel später führt Gott diesen Gedanken konsequent weiter und hängt am Kreuz von Golgatha, direkt neben zwei weiteren, die hingerichtet werden. Und neben den Gefolterten dieser Welt, den erschossenen Menschen in der Ukraine und den zahllosen Orten menschlichen Grauens. Neben den zerschmetterten Opfern von Umweltkatastrophen und neben den unzähligen Opfern menschlicher Barbarei hängt Gott völlig hilflos. Leidet mit den Opfern, versucht zu trösten und stirbt. Da stehe ich dann da und denke, was soll man dazu sagen, wenn Gott stirbt, verstummt und schweigt? Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der hat gesagt, worüber man nicht reden kann, soll man schweigen. Das ist mir wichtig geworden. Ich denke, manches muss man aushalten. Alles, was man dazu sagen kann, bleibt irgendwie Mist. Aber es ist kein Schweigen der stillen Ignoranz, kein Schweigen auch der stillen Resignation. Ich sage, ich nehme das hin. Sondern es ist ein sehr empörtes Schweigen, von dem Ludwig Wittgenstein auch spricht. Ich vergleiche dieses Schweigen mit dem Ring des Jakob, wie es beschrieben wird im ersten Buch Mose am Jabbok, wo er in der Nacht mit Gott ringt, die ganze Nacht lang verschlungen, verbissen, immer lauschend auf Gott. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, sagt er seinem Kontrahenten. Und so ringt er und schweigt er mit Gott durch die Nacht. Und Gott segnet ihn. Wie Jakob am Jabbok weiß der gekreuzigte Gott, die Nacht, die mag lang sein und voller Schrecken. Aber der Morgen kommt, der Ostermorgen kommt. Und so will ich darauf vertrauen und auch daran mich festhalten, dass der Ostermorgen kommt, auch für mich, für die Gekreuzigten, für die Gequälten und für die Ermordeten, auch für die Ukraine, für Russland, für die Menschheit und die ganze Schöpfung. Im Psalm 126 heißt es wundervoll, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Das ist ein so ein Bibelwort, nach dem ich mich ausstrecke im Angesicht von Elend, von Gewalt, von Ungerechtigkeit. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Noch mag er fern sein, der Ostermorgen. Aber meine Blicke suchen den Horizont ab nach dem aufgehenden Licht. Und ich horche auf die Klänge der Welt in der Hoffnung auf die auferstehende Melodie Gottes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Uns auch im Gesang festhalten an Gott. Und nach diesem Lied soll Gelegenheit sein, das, was offen ist zwischen euch und Gott, dass ihr das aufschreibt auf Zettel und Stifte, Hammer, dass ihr das nach vorne bringt und hier an dieses Kreuz pinnt. Es kann ein Hilfeschrei sein an Gott. Ihr könnt auch Dank daran heften. Ihr könnt auch leere Zettel heften für das, was sich nicht in Worte fassen lässt.